Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und ich habe diese Themen dabei, jetzt in der kommenden knappen Stunde. Auf sich gestellt und ignoriert. Wer waren die ersten Holocaust-Forscher? Die Stimmengewinne der AfD in Niedersachsen. Was ist Frust, was bewusste Entscheidung? Moralischer Kompass, der Einfluss sozialer Medien auf Umgangsnormen. Und die Masernimpfpflicht, was sich aus ihrer Einführung lernen lässt. Zuerst aber Homosexualität, queer, im Islam. Das ist mehr als nur ein Tabuthema. Allein im Iran sollen in den vergangenen Jahrzehnten tausende homosexuelle Männer hingerichtet worden sein. Viele muslimisch geprägte Länder bestrafen gleichgeschlechtliche Liebe, Sex. Vergangene Woche gab es in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität die Konferenz Queer im Islam, die erste dazu in Deutschland. Und dort wurde auch klar, unter wie schwierigen Bedingungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten, wenn sie auf homo-, bi-, inter- und transsexuelle Menschen, also queere Menschen, im Islam schauen. Annika Schneider war für uns in Frankfurt dabei.
Mittagspause. Auf den ersten Blick wirkt die Veranstaltung an der Frankfurter Goethe-Universität wie jede andere Wissenschaftskonferenz. Vor einem modernen Neubau auf dem Campus Westend stehen Menschen in kleinen Gruppen in der Sonne und nippen an ihren Kaffees. Erst auf den zweiten Blick fällt das Polizeiauto auf, das daneben parkt. Zwischen den plaudernden Gästen haben sich Beamte in Zivil positioniert. Denn bei der Tagung Queer im Islam stehen gleich mehrere der Teilnehmenden unter Polizeischutz.
Wir haben jetzt auch im Vorfeld in den sozialen Medien schon wieder den üblichen Shitstorm aus der islamistischen Ecke erhalten.
Susanne Schröter, Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam. Sie ist Gastgeberin der Veranstaltung.
Da befürchtet man gleich schon wieder, dass der Religion Schaden nehmen könnte durch diese Konferenz. Das Thema Queer im Islam ist eigentlich ziemlich tabuisiert, also von der orthodoxen Seite ohnehin. Alles, was so in den Bereich des Fundamentalismus geht, natürlich noch viel mehr. Dass wir jetzt so eine Konferenz haben, das ist das erste Mal jetzt auch in Deutschland.
Im Foyer hängen Regenbogenfahnen. Mit der Veranstaltung möchte Susanne Schröter einen Raum schaffen für die Forschung zu dem Thema. Als Ethnologin hat sie sich unter anderem mit Transgender in Indonesien beschäftigt. Frauen mit männlichen Geschlechtsmerkmalen werden dort von der islamischen Tradition akzeptiert, solange sie sich in das hierarchische System der Geschlechter einfügen. Anders als Homosexualität, die tabu ist. Die Forschung zu Gender und Sexualität im Islam stehe erst am Anfang.
Viele muslimisch geprägte Länder, in denen ist Homosexualität verboten, offiziell. In einigen steht darauf die Todesstrafe, beispielsweise im Iran. Und von daher wird da nicht so genau untersucht, wie sieht es denn der Geschichte aus? Was sagt denn die Theologie tatsächlich? Was sagen die Hadithen dazu?
Eine progressive Auslegung der Hadithen, der gesammelten Überlieferungen zu Mohammed und des Korans wird vor allem an Hochschulen in Europa und in den USA vorangetrieben. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dazu arbeiten, stammen ursprünglich aus muslimisch geprägten Ländern, haben diese aber wegen Repressionen und Todesdrohungen verlassen. In Deutschland gilt der Soziologe und Islamwissenschaftler Muhannad Korchide als Flaggschiff der liberalen islamischen Theologie mit seinem Konzept des Islams der Barmherzigkeit. Er wurde im Libanon geboren und ist Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster. Homosexualität werde im Koran nicht ausdrücklich verboten, sagt er. Die einschlägigen Stellen ließen sich auch anders auslegen. Und er befürwortet diese alternativen Interpretationen ausdrücklich.
Weil die ermöglichen uns authentisch die Anerkennung von Queergruppen, von Homosexualität auf Augenhöhe, von innerhalb der islamischen Theologie und nicht etwas Aufgesetztes oder mit einem politischen Argument, sondern mit einem theologischen, als Selbstverständnis der islamischen Theologie.
Sein Kollege, der Theologe Ali Gandur, hat sich ebenfalls an der Universität Münster mit der Geschichte der Sexualität im Islam beschäftigt. Wie die Religion als Ganzes zu Homosexualität stehe, lasse sich gar nicht beantworten, sagt er. Zu unterschiedlich seien die Ansichten in verschiedenen Epochen und Regionen gewesen. Von brutaler Unterdrückung bis hin zu homoerotischer Liebespoesie an den Höfen der Kalifen. Ali Gandour wirbt dafür, deswegen moderne Positionen zu entwickeln.
Diese alten Texte können uns gar nicht helfen, moderne Fragen zu beantworten, weil all diese Fragen bezüglich der Homosexualität, Transsexualität, das sind alle moderne Fragen der modernen Sexualwissenschaft und das kann man nicht mit alten Texten adäquat beantworten.
Solche Positionen stoßen auf Widerstand. Nicht nur bei religiösen Fundamentalisten, sondern auch in der eigenen Studierendenschaft. Muhannad Kurchide erzählt, dass sich einer seiner Studenten als homosexuell geoutet hat. Anschließend sei er von seinen Kommilitonen so gemobbt worden, dass er sich in psychiatrische Behandlung begeben und sein Studium abgebrochen habe. Manche Studierende verstünden sich als Anwälte Gottes, kritisiert er. Mit Wissenschaft habe das nichts zu tun.
Wir versuchen, Studierenden zu sensibilisieren, dass es hier nicht um Mission, nicht um Dauer geht in der Universität, nicht um die Suche nach dem wahren Islam oder der wahren Interpretation. Was ist die Rolle eines Wissenschaftlers? Dass man forscht, ergebnisoffen und die Bühne ist offen für Argumente und Gegenargumente, aber nicht für dogmatische Sätze oder für Fäuste. Das ist Armutszeugnis.
Für manche Studierende in Deutschland sei der Islam aber Teil ihrer Identität, als Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft. Deswegen falle es ihnen schwer, Auslegungen zu hinterfragen, glaubt Muhannad Kurchide. Gerade erst habe er bei einer Konferenz in Marokko erlebt, dass die Studierenden dort sehr viel offener für Reformansätze seien. In Deutschland wächst das Forschungsfeld gerade erst. Das führt einerseits zu Anfeindungen. Andererseits hilft es denen, die sich in den Moscheen für queere Menschen stark machen. Tugay Sarac ist schwul, Muslim und er betreut in Berlin queere Menschen in der liberalen Ibn Rushd Goethe-Moschee. In seiner Arbeit trifft er immer wieder auf Musliminnen und Muslime, die Homosexualität und Transgender verurteilen.
Es wird oft vertreten, sowas gibt es bei uns nicht, sowas hat es bei uns noch nie gegeben. Wenn hier jetzt Theologen und Theologinnen aufeinandertreffen und das debattieren, das ist ein Riesenschritt. Ich habe im Vorfeld ein Video aus einem islamistischen Forum gesehen, der dieser Veranstaltung vorwirft, unwissenschaftlich zu sein. Diese Person ist heute nicht hier und macht sich kein Bild von dieser wirklich wissenschaftlichen Veranstaltung.
Falls die Online-Kritiker zu der Veranstaltung gekommen sind, halten sie sich an diesem Tag zurück. Der Ton bleibt friedlich, die Polizisten müssen nicht eingreifen. Viel Applaus bekommt der Theologe Ali Gandour für sein Abschlussstatement.
Ich wünsche mir so mehr Gelassenheit und Entspannung, was das Thema betrifft, und zwar aus allen möglichen Seiten. Ne? Es ist nicht so ernst, wie man denkt.
Wunderbar, das war ein wunderbarer Schlusswort.
Die Erforschung des Holocaust, der systematischen Massenmorde der Nazis. Wann fing sie an? Sie fing an mit der Verfolgung, den Verbrechen, dem Morden. Schon in den 1930er Jahren gab es Menschen, die dies dokumentiert haben. Diese ersten Holocaust-Forscher arbeiteten oft auch in Ghettos und Konzentrationslagern. Unter Lebensgefahr sammelten sie Informationen und versteckten sie, damit die Mörder und ihre Taten nicht vergessen werden. Genau darum geht es in einer Wanderausstellung, die gerade in Hamburg zu sehen war. Ein Beitrag jetzt von Ursula Storost über die Geschichte dieser Menschen und ihrer Forschungen und wie diese oft auch ignoriert wurden.
Auf einer Stellwand das überlebensgroße Passbild einer jungen, dunkelhaarigen Frau. Ein kantiges Gesicht, das Haar nach hinten gekämmt, ihr Blick trotzig, ja, abweisend. Es ist die polnische Journalistin Rachel Auerbach, aufgenommen im Warschauer Ghetto 1943.
Es soll endlich bei allen Menschen in allen Ländern das volle Bewusstsein aufgehen, was zu Faschismus, Totalitarismus, Gleichgültigkeit, politischer Indifferenz und Trägheit der Massen führen kann,
schrieb Rachel Auerbach 1947 in einem Bericht über das Vernichtungslager Treblinka. Sie selbst war 1940 mit 37 Jahren ins Warschauer Ghetto deportiert worden. Dort traf sie den Historiker Emanuel Ringelblum, der ein Untergrundarchiv gegründet hatte. Ein Archiv um die nationalsozialistische Verfolgung, aber auch den Mut der Ghettobewohner für die Nachwelt zu dokumentieren.
Rachel Auerbach war eine dieser 60 Personen, die um Emanuel Ringelblum herum Dokumente gesammelt und versteckt hat. Von diesen 60 Menschen haben nur 3 die Nazizeit überlebt. Rachel Auerbach war eine der 3 Überlebenden.
1943 konnte Rachel Auerbach aus dem Warschauer Ghetto fliehen, erzählt Ruben Herzberg, Historiker und ehemaliger Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Hamburg. Die von ihr und anderen gesammelten Dokumente, akribische Aufzeichnungen über Misshandlungen, Deportationen und die Namen der Täter waren in Milchkannen versteckt und im Warschauer Ghetto vergraben worden.
Rachel Auerbach hat dann unmittelbar nach Kriegsende große Anstrengungen unternommen, um die versteckten Dokumente wieder ausfindig zu machen. Und das ist dann nach einiger Zeit tatsächlich in den ersten Nachkriegsjahren gelungen.
In den 1950er Jahren wanderte Rachel Auerbach nach Israel aus und war dort maßgeblich am Aufbau der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem beteiligt.
Und dann war es Rachel Auerbach möglich, 1961, da war sie Ende 50, beim Eichmann-Prozess in Jerusalem Zeugnis abzulegen über all die Dinge, die sie erlebt hat und die Dokumente, die sie und ihre Freunde 20 Jahre früher zusammengetragen haben, waren dabei von ganz großer Bedeutung.
Rachel Auerbach ist eine von 20 Männern und Frauen, deren Leben in der Ausstellung Verfolgen und Aufklären vorgestellt werden. Menschen, die schon Holocaust-Forschung betrieben, als es das Wort Holocaust noch gar nicht gab. Sie wollten die Verbrechen dokumentieren, damit die Verantwortlichen irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden konnten.
Es gab aber noch weitere Motive, die damit natürlich verbunden sind. Also alleine die Frage, wer wird einmal unsere Geschichte schreiben? Werden das nur unsere Mörder sein?
Ruben Herzberg hat dafür gesorgt, dass die Ausstellung in Hamburg gezeigt wurde. Der 71-Jährige beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten.
Das hat in der Geschichte meiner Familie auch Wunden gerissen, und zwar große. Meine Großeltern sind von den Nazis ums Leben gebracht worden. Brüder meiner Mutter sind aus Deutschland verjagt und in Auschwitz auch ermordet worden. Und viele andere nähere und weitere Verwandte sind Opfer der Shoah geworden, Opfer des Holocaust.
Konzipiert hat die Wanderausstellung Stefan Lehnstedt, Professor für Holocaust-Studien und jüdische Studien an der privaten Thurow-Universität in Berlin. Für diese ersten Holocaust-Forschungen habe sich an den Universitäten bislang kaum jemand interessiert, sagt er.
Das ist zum einen ein ganz klarer Fall auch von Ignoranz, nach wie vor Ignoranz. Und es liegt auch an einer Überheblichkeit, dass man sagt, ja, das sind ja Überlebende, die sind ja überhaupt nicht objektiv und überhaupt, die haben ja gar nicht Geschichte studiert.
Dabei, so Stefan Lehnstedt, sei die Qualität dieser Forschungen hervorragend und die interdisziplinäre Arbeit der Forschenden wegweisend gewesen. Es waren Journalisten, Soziologen, Historiker und Juristen beteiligt.
Und sie sind da methodisch sehr innovativ, indem sie zum Beispiel sagen, ja, wir führen Interviews und schreiben die auf. Es ist nicht nur so, dass man sagt, wir haben hier Dokumente, schriftliche Befehle der Täter, Tagebücher der Überlebenden, sondern eben auch man versucht, mit den Opfern zu reden und mit einem sehr, sehr breiten Ansatz alles zu sammeln, was irgendwie relevant sein könnte.
Ohne solche Menschen, die die Verfolgung dokumentiert haben, gäbe es die Erinnerungen nicht, sagt Eva Umlauf. Die promovierte Kinderärztin, Psychotherapeutin und Autorin ist knapp 80 Jahre alt und hat als kleines Mädchen das KZ Auschwitz überlebt.
Ich bin ganz sicher, dass diese Leute, die sich als Erste damit befasst haben, dass die diese Vision hatten, dass sie was Wichtiges machen, was sehr Wichtiges. Und so war das auch.
Vor 10 Jahren hat Eva Umlauf beschlossen, ihre Lebenserinnerungen niederzuschreiben. Für die nachfolgenden Generationen.
Das hat schon Elie Wiesel gesagt. Wenn jemand einen Überlebenden zuhört, wird selbst zum Zeugen. Und das ist ein sehr wichtiger Satz. Und je mehr Kinder, Schüler wir erreichen, desto weiter geht das. Das ist noch unsere letzte Bemühung. Wir sind die Letzten.
Wie wenig manchen Überlebenden zugehört wurde, dokumentiert das Leben des Josef Wulff. 1912 in Chemnitz geboren, wurde Wulff in verschiedene Ghettos verschleppt und 1943 nach Auschwitz deportiert, erzählt Ruben Herzberg. Auf einem der Todesmärsche gelang ihm die Flucht.
Josef Wulff, in den 50er Jahren beginnt er sehr intensiv Dokumente zusammenzustellen, gemeinsam mit seinem Freund, dem französischen Historiker Léon Poliakow. Gemeinsam bringen sie große Dokumentensammlungen über die Geschehnisse während der Zeit des Nationalsozialismus an die Öffentlichkeit.
Josef Wulff wird Historiker und setzt sich für aktive Erinnerungsarbeit ein. Er engagiert sich erfolglos dafür, das Haus, in dem die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, zu einem Dokumentationszentrum zu machen. Frust und Wut wachsen. Bei einem Interview des RIAS Berlin 1967 wird er gefragt, ob die jüdische Seite ein universitäres Institut zur Aufarbeitung der Wannsee-Konferenz unterstützen würde. Wulff schäumt.
Sie kommen wieder mit der jüdischen Seite. Schauen Sie, Nationalsozialismus ist keine jüdische Angelegenheit, sondern Nationalsozialismus ist eine deutsche Angelegenheit.
Die Wanderausstellung Verfolgen und Aufklären dokumentiert, wie Josef Wulff unermüdlich daran arbeitete, die deutsche Gesellschaft über die Verbrechen aufzuklären. Bücher mit den Namen der Täter veröffentlichte. Aber niemand will ihn hören.
Er hat in seinem Abschiedsbrief, kurz bevor er sich das Leben genommen hat, 1974 an seinen Sohn geschrieben: Ich habe hier 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht. Und das alles hatte keine Wirkung. Du kannst dich bei den Deutschen tot dokumentieren. Es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein. Und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen.
Ruben Herzberg zieht als Historiker dieses Resümee. Die deutsche Gesellschaft war damals nicht bereit, sich mit ihrer Schuld an den millionenfachen Morden zu beschäftigen.
Es saßen weiterhin oder wieder die gleichen Personen in Führungspositionen oder in der Justiz eben auch auf Richterstühlen und Staatsanwaltsposten, die schon vorher auch in der Nazizeit eine Rolle gespielt haben.
Dr. Kim Wünschmann ist Direktorin des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Die Historikerin und Judaistin hat durch die Ausstellung gelernt, Holocaust-Forschung ist nicht an den Universitäten entstanden.
Die Holocaust-Forschung, die wir heute kennen, die international ist, die akademisch institutionalisiert ist, die würde es gar nicht geben, wenn wir nicht die Arbeit dieser Männer und Frauen haben, die mutigerweise und unter Einsatz ihres Lebens bereits die Verbrechen dokumentiert haben. Das sind die Holocaust-Forscherinnen und Forscher der ersten Stunde, ohne die wir unsere Arbeit heute gar nicht machen könnten.
Die, die dokumentiert und Verbrechen weitererzählt haben, so Kim Wünschmann, seien unersetzlich für die Nachgeborenen.
Wir, die wir gehört haben, wie die Zeitzeugen erzählen, sind, wie ich finde, in der Verpflichtung und in der Verantwortung, dieses Wissen und auch diese Eindrücke, also zu erzählen, was das mit uns gemacht hat. Es gibt auch diesen Begriff der Zweitzeugenschaft. Also alle, die hören durften, haben den Auftrag, zu sprechen und zu informieren.
Die erste Generation der Holocaust-Forschung. Ein Beitrag von Ursula Storost war das, gesprochen von Nina Lentfer. Die Ausstellung heißt Verfolgen und Aufklären. Sie war gerade in Hamburg zu sehen und ist es 2023 dann in Erfurt. Es gibt auch einen umfangreichen Katalog und online sind Teile jederzeit verfügbar über die Internetseite der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. 10,9%, das ist das Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Niedersachsen vergangenen Sonntag. Das ist fast doppelt so viel wie beim vorherigen Mal. Und so eine Zahl, 10,9% in einem westdeutschen Bundesland, die treibt direkt die Diskussion an. Woran liegt das? Wieso wählen Menschen Politiker, die die Demokratie aushöhlen? Ansätze gibt es hier mehrere und eine These ist, Demokratie, das ist für viele auch tatsächlich nur eine hohle Hülle, die mit zu wenig gefüllt ist, also dass es sich wertvoll anfühlt. Ist das so? Und wenn, was ließe sich dann tun? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler und aktuell Vertretungsprofessor für vergleichende Regierungslehre an der Universität Greifswald und den Schwerpunktthemen Populismus und illiberale Demokratien. Hallo Herr Lewandowski.
Grüße Sie.
Ich erkläre einmal kurz, wie ich zu Ihnen gekommen bin, jetzt diese Anfrage. Das war über eine Analyse eines Kollegen, Alexander Wuttke von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er schreibt darin in dieser Analyse, fast jeder unterstützt die Demokratie, aber nur wenige können erklären, warum sie das tun oder was Demokratie ist. Und genau das werde dann ausgenutzt von Populisten, Extremisten, die sich quasi einen Demokratiemantel überwerfen. Ist das eine Erklärung jetzt für diese Entwicklung?
Die Erklärung ist auf jeden Fall plausibel. Man müsste, wenn man die Unterstützung für populistische Parteien, gerade rechtspopulistische Parteien, noch besser verstehen will, noch etwas mehr in die Tiefe gehen und graben, welches Demokratieverständnis der Wählerinnen und Wähler steckt eigentlich dahinter. Und da können wir auf der einen Seite sehen, dass diese Parteien gewählt werden, unter anderen Gründen, aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen mit der Demokratie, wie sie ist, vage unzufrieden sind. Und auf der anderen Seite können wir sehen, dass eine andere Form der Demokratie, die wir gerne als illiberale Demokratie oder auch als populistische Demokratie bezeichnen, nachgefragt wird. Und diese Nachfrage bedienen Parteien wie die AfD.
Das sind dann also zwei Felder. Einmal sozusagen Menschen, die für die Demokratie eine leere Hülle ist, aber quasi gar keine definierte Nachfrage nach illiberaler Demokratie, wie Sie sie skizziert haben. Und dann wirklich noch ein anderes Feld. Inwiefern passt das jetzt zu den Ergebnissen aus Niedersachsen? Also fast jede zweite AfD-Wählerin, jeder zweite AfD-Wähler, waren ja mehr Männer als Frauen, hat angegeben, das aus Frust über andere Parteien gemacht zu haben. Passt das genau zu dieser Zweiteilung?
Ja, ich würde sagen schon. Also wir sehen teilweise in den Daten, wo Sie das gerade angesprochen haben, auch, dass diese Einstellungsmerkmale, auf der einen Seite ist jemand populistisch eingestellt oder will eine bestimmte liberale Demokratie, wenn Sie wollen, und auf der anderen Seite ist jemand autoritär eingestellt. Diese beiden Einstellungsmerkmale sind nicht stark miteinander verbunden. Das heißt, das sind unterschiedliche Gruppen. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang, das wirklich zu eruieren. Da ist noch Forschung nötig. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt speziell auf die AfD schaut, muss ich zunächst sagen, dass diese Idee, dass die AfD eine Protestpartei wäre, die ist von vielen Kolleginnen und Kollegen schon sehr früh, also eigentlich schon seit ihrem Bestehen, ganz gut widerlegt worden. Also dahinter steckt eine substanzielle Nachfrage. Aber das beschreibt ja nur den mittleren Wähler, den Durchschnittswähler der AfD, wenn Sie so wollen. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass so eine Partei in der Lage ist, tatsächlich auch, sag ich mal, die etwas weniger Überzeugten und Zufriedenen abzugreifen. Und das kann man dann als Anschlussfähigkeit bezeichnen. Also so eine Partei wie die AfD, die hat also einen relativ festen Kern. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass dieser Kern der Wählerschaft nicht bereit ist, eine andere Partei zu wählen als die AfD selbst. Und dann gibt es aber je nach Wahl und je nach Situation, in der die Wahl stattfindet, dann, sag ich mal, seinen äußeren Rand der Zwiebel innerhalb der Wählerschaft, die dann bereit ist, mal zur AfD zu wechseln. Und meine vorsichtige Interpretation wäre, dass das das ist, was wir auch in Niedersachsen gesehen haben.
Schauen wir da mal auf die Zahlen. Also da in Niedersachsen haben 38% angegeben, aus Überzeugung AfD gewählt zu haben. Ist das ein Ausmaß dieser substanziellen Nachfrage, wie Sie es gerade gesagt haben? Denn eigentlich kommen nach solchen Ergebnissen ja erstmal Schockwellen. Huch, huch, so viele Menschen, das kann ja gar nicht sein, das darf nicht sein, so viele gibt es ja gar nicht. Ich überspitze.
Ja. Ich würde sagen, dass das sehr gut illustriert. Die AfD bedient eine Lücke im Parteiensystem. Und diese Lücke besteht aus, ganz grob gesagt, zwei Dimensionen, wenn Sie, oder zwei Merkmalen. Die eine ist rechte Einstellungen, gerade zur Migration, also sehr konservative, sehr restriktive Haltungen zu Ausländern und Migration. Und auf der anderen Seite eben das, was wir als Einstellungen zur Demokratie bezeichnen. Ich mache das jetzt mal ganz grob. Und auf diesen beiden Dimensionen Dimension hat die AfD ein Alleinstellungsmerkmal, egal wie man dazu steht, aber das kann sie bedienen. Und ich glaube, das, was wir da in Niedersachsen sehen, ist auch die Zahl, die Sie genannt haben, das ist genau dieser Kern derjenigen, die sagt, ich wähle die AfD, weil es für mich politisch nur diese Partei gibt, die meine Wünsche, wenn Sie so wollen, bedient. Eine andere Partei, selbst die Union, die jetzt, sage ich mal, natürlich mit Abstand, aber der AfD noch von allen Parteien am nächsten ist, ne, selbst die kann diese Nachfrage nicht bedienen. Und deshalb hat sich die AfD auch im Parteiensystem etabliert, profitiert aber dann davon, dass sie, wie jetzt im Fall von Niedersachsen, zu ihrem Kern der überzeugten Wähler, je nach Situation, auch noch Protestwähler hinzugewinnen kann.
Und was ist die Herausforderung für alle, jeden Einzelnen, jede Einzelne vielleicht, die sagen, ich stehe voll und ganz hinter der liberalen Demokratie, unserer Demokratie. Was sollte, was kann da jede und jeder tun vielleicht?
Ja, das ist vor allem, glaube ich, eine Frage für die Soziologinnen und Soziologen. Als Politikwissenschaftler schaue ich, was meinen Schwerpunkt angeht, vor allem auf Institutionen und Parteien. Ich glaube allerdings, dass es eine viel stärkere Demokratiebildung braucht, also ein Verständnis für unsere demokratischen Institutionen. Und das sollte früh beginnen. Und das andere ist, dass ich etwas pessimistisch bin, was die Möglichkeiten angeht, die der Einzelne oder die Einzelne hat. Warum? Weil wir beispielsweise in vielen Fragen sehen, dass es eine unglaublich starke Polarisierung gibt, bei der es dann gar keine Sprechfähigkeit zwischen Einzelnen mehr gibt. Wenn ich jetzt beispielsweise in die USA schaue, da gibt es Nachbarn, die nicht mehr miteinander reden können, weil sie nicht nur unterschiedliche Parteien wählen, sondern weil sie ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eigentlich die politische Wirklichkeit ist. Also da gibt es unterschiedliche Deutungen dessen, was ist, und das ist neu. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit der Fall bei denjenigen, die so zum Kernklientel der AfD gehören. Und da ist es relativ schwer, da noch in den Dialog zu kommen. So bin ich tatsächlich, was den Einzelnen angeht, relativ skeptisch. Aber es gilt natürlich, je mehr Bewegung es für die liberale Demokratie gibt, je mehr es auch öffentlich Verteidigung gibt, egal von wem, seines Künstler, seines Intellektuelle, seines Politikerinnen und Politiker, desto besser.
Könnten wir jetzt auch zum Punkt Social-Media-Regulierung kommen, aber das haben wir in einem anderen Beitrag in unserer Sendung auch schon. Insofern würde ich jetzt sagen, Marcel Lewandowski, Politikwissenschaftler an der Universität Greifswald, spezialisiert auf die Themen Populismus und illiberale Demokratie zum Abschneiden der AfD in Niedersachsen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit jetzt und die Einblicke.
Ich danke Ihnen.
Und für diese Sendung mussten wir das Interview kürzen. Komplett hören können Sie es auf deutschlandfunk.de unter Auskultur und Sozialwissenschaften oder in unserer Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. In den sozialen Medien unterwegs ist, erkennt immer wieder schnell, ein Ort der guten Manieren ist das nicht, mal salopp gesagt. Es wird gepöbelt und beleidigt, auch Ausgrenzungen gibt es, plus das große Stichwort Hass. Schon für Erwachsene ist das oft unangenehm, doch wie gehen Jüngere damit um? Und wie wirkt sich der harsche Umgang auf ihre Moral aus? In einer so wichtigen Phase, Kindheit, Jugend, wo ja die Grundsteine für die eigenen Werte und die daraus folgenden Normen gelegt werden. Das ist ein Thema, das nicht nur Kommunikationswissenschaftler beschäftigt. Christine Westerhaus über die Frage, wie soziale Medien den moralischen Kompass prägen.
400 Freunde auf Facebook, 1000 Follower auf Snapchat und jeden Tag mehrere Dutzend Likes auf Instagram. Die sozialen Medien machen es möglich, sich mit sehr vielen Menschen gleichzeitig zu vernetzen. Offline wäre es schwierig, einen so großen Freundes- und Bekanntenkreis zu pflegen. Aber auch online haben wir Probleme damit, den Überblick über so viele soziale Eindrücke zu behalten, sagt Psychologe Jay van Babbel. Denn in unserer Evolution gab es keine Communities, in der sich viele Dutzend Menschen gleichzeitig ausgetauscht haben.
Unsere Gehirne haben sich in einer ganz anderen Umgebung entwickelt. Während 99,9% unserer menschlichen Evolution haben wir in kleinen Gruppen zusammengelebt, kooperiert, um zu überleben, zu jagen und sich die spärlichen Ressourcen zu teilen. Und unsere Kommunikation war persönlich. Man konnte ihre Emotionen an ihren Gesichtsausdrücken ablesen, an der Körpersprache und an ihrer Tonlage.
Doch wenn sich Menschen in den sozialen Medien austauschen, gehen diese wichtigen Zusatzinformationen verloren, so der Direktor der Arbeitsgruppe für soziale Identität und Moral an der New York University. Also all die Informationen, die unserem Gehirn verraten, Achtung, das meint unser Gegenüber ironisch. Ups, das hatte jetzt aber einen ziemlich aggressiven Unterton. Oder hier tut jemand nur so, als ob er dich mag. Gleichzeitig üben soziale Medien aber auf viele Menschen eine magische Anziehungskraft aus. Van Bevel weist darauf hin. Genau das ist Teil der Marketingstrategie, mit der die Betreiber von Online-Plattformen wie Facebook oder Twitter Menschen an sich binden wollen.
Unsere Gehirne sind zudem darauf programmiert, nach Anzeichen für soziale Gemeinsamkeiten, Inklusion, zu suchen, denn das hat uns in der Vorzeit Vorteile gebracht. Aber unser Gehirn reagiert auch sehr stark auf Anzeichen sozialer Ausgrenzung. Wenn man also auf Facebook oder Twitter nicht genug Likes bekommt, nicht attraktiv genug ist oder oft kritisiert wird, wirkt das bedrohlich auf uns.
Und das kann dazu führen, dass wir auf Facebook oder Twitter nur Dinge oder Meinungen posten, von denen wir glauben, dass sie anderen gefallen. Zudem könnte es unseren Blick darauf verzerren, wie wir auf andere User wirken.
Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Style & Talk.
Hi! Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr...
Fühl dich alle geknutscht. Bis dann. Tschüssi!
Ganz generell bestehe die Gefahr, dass Jugendliche falsche Vorstellungen davon bekommen, welche Werte im Leben wichtig sind. Davon, wie man sein und sich kleiden sollte, um anderen zu gefallen. Und wie man im Leben Erfolg hat, sagt Claudia Riesmeier-Lorenz. Sie forscht an der LMU München zu Mediensozialisation und Medienkompetenz.
Wir wissen zum Beispiel, dass im Laufe des Jugendalters zum Beispiel nicht nur Freunden in sozialen Medien gefolgt wird, sondern Influencern gefolgt wird.
Hallo meine lieben Freunde, wir denke ich alle wissen...
Durchfall am Bein ist das Richtige, ne?
Wir sind bei Kotzen.
Wie geil ist das denn?
Und die Frage ist ja, welche Funktion haben die denn zum Beispiel für Kinder und Jugendliche? Sind sie eine Informationsquelle? Inspirieren die mich zu einem bestimmten Verhalten? Schaue ich denen nur zu, weil ich sehen will, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Und was ist das für ein Mensch? Folge ich dem vielleicht aber auch, um mich mit dem zu vergleichen, um zu sagen... Der hat so ein tolles Leben und trägt die tollsten neuen Kleidungsstücke und bekommt ein Auto zur Verfügung gestellt.
Den eigenen Kindern zu erklären, dass sogenannte Influencer vor allem daran interessiert sind, Geld zu verdienen, sei in erster Linie Aufgabe der Eltern, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin. Denn weiterhin sind es auch sie, die ihren Kindern die grundlegenden Werte zum Umgang mit anderen Menschen vermitteln. Zum einen, indem sie ihnen erklären, wie man sich anderen gegenüber fair verhält. Zum anderen, indem Eltern es ihren Kindern vorleben.
Das ist die erste Instanz, mit denen Kinder ab der Geburt Kontakt haben, die ihnen sagen, wie soll ich mich verhalten. Im Laufe des Kinder- und Jugendalters kommen dann verschiedene andere Personengruppen hinzu, zum Beispiel im Kindergarten oder die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, später der Freundeskreis, der vorgibt, wie ich mich in einer sozialen Gruppe, in einer sozialen Situation, in einem Medium verhalten sollte. Und sie müssen lernen, was sind überhaupt die Normen, wie ich miteinander umgehe. Genauso wie sie lernen, dass man auf dem Schulhof niemanden anders schlagen darf in der Schulpause, müssen sie in sozialen Medien lernen, dass ich auch da niemanden schlagen darf.
Doch was, wenn Eltern diesen moralischen Kompass in ihrer Erziehung nicht mitliefern?
In meiner Forschung war einer der prägendsten Momente eine Situation, in dem ich ein Interview mit einem Mädchen, ich glaube, sie war 14 oder 15, geführt habe. Und dann hat sie ganz spontan gesagt, es war total toll, dass mir jemand zugehört hat, dass jemand sich Zeit genommen hat und gesagt hat, komm, wir reden darüber, was du so auf Instagram siehst. Wenn im Elternhaus zum Beispiel dafür kein Raum ist und die Eltern sagen, ja, das ist totaler Blödsinn, was du da machst und du verdaddelst dann nur deine Zeit und das ist total irrelevant und bringt dich nicht weiter, lern doch lieber Mathe und Deutsch, ist das sicherlich auch wichtig, aber es geht halt komplett konträr zu dem, was Kinder und Jugendliche an Bedeutung mit sozialen Medien verbinden. Und das ist, deswegen finde ich, ist eine Aufgabe des Elternhauses, ist aber auch eine Aufgabe der Schule, die dort eingreifen kann und sollte, wenn zum Beispiel im Elternhaus dem Ganzen keine Relevanz zugeschrieben wird.
Oder in anderen Worten, Eltern sollten sich nicht nur dafür interessieren, mit welchen Freunden ihr Kind im echten Leben abhängt, sondern auch, wer online eine Rolle spielt in der Sozialisierung, beim Ausbilden des Wertekompasses.
Bei manchen Individuen könnte es den moralischen Kompass ernsthaft verdrehen, wenn sie online extreme Inhalte sehen oder lesen. Kürzlich hat eine repräsentative Stichprobe in den Vereinigten Staaten ergeben, der weiße Nationalismus, der mit weißer Vorherrschaft assoziiert wird, ist bei sehr alten Menschen, aber auch bei sehr jungen Menschen vorherrschend. Wir wissen nicht, ob diese Entwicklung durch die Online-Kultur verursacht wurde, aber es gibt definitiv viele Posts mit extremen Inhalten, die darauf abzielen, diese Menschen anzuziehen. Und oft haben sie zusätzlich Links, die Menschen auf Websites führen, auf denen sich Menschen rund um extremistische Themen mobilisieren. Where people mobilize
and around extremist issues. Als Beispiel führt Fern Bevel die Incel-Community an. Ein Zusammenschluss frauenfeindlicher Männer, die durch Hassbotschaften auffallen. Ob sich diese Bewegung erst durch den Austausch über soziale Medien radikalisiert hat, lässt sich kaum überprüfen. Doch klar ist, Aufmerksamkeit ist die wichtigste Währung in den sozialen Medien. Und diese bekommen vor allem Menschen, die sich provokant oder gar radikal äußern. Ein Phänomen, das durch die Algorithmen der sozialen Medien sogar noch zunimmt, sagt Jay Fern Bevel.
Unsere Daten deuten darauf hin, dass die Algorithmen so konzipiert sind, dass sie Konflikte verstärken. Das bedeutet, Menschen, die extreme Sichtweisen posten, bekommen mehr Aufmerksamkeit, mehr Likes und erreichen mehr Menschen.
Und das führe wiederum dazu, dass sich User immer radikaler äußerten.
Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Menschen über manche Dinge im Internet extremer äußern, als sie im echten Leben denken. Weil sie online diese Bestärkung dafür bekommen. Die User sehen außerdem, dass andere Menschen solche extremen Aussagen mit anderen teilen. Und das vermittelt ihnen, okay, das denken also alle anderen und ich möchte da reinpassen. Das ist also die Dynamik, die online abläuft. Und so that's the type of dynamics
that happen online. Gegen den Strom zu schwimmen, fällt vielen Menschen schwer. Besonders aber wohl jungen Menschen, die noch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind und sich keiner Peergruppe so richtig zugehörig fühlen. Eine quasi perfekte Zielgruppe, sagt Kommunikationswissenschaftlerin Claudia Riesmeier-Lorenzen. Denn deren Rekrutierungsmethoden seien ziemlich perfide.
Wenn wir an die Kommunikationsstrategien von extremistischen Akteuren und Akteursgruppen denken, die bedienen sich einfach vieler, vieler Instrumente, die zum Beispiel sehr, sehr nah an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sind und damit per se durch die Art und Weise der Aufbereitung der Inhalte schon eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie von den Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden. Also da sind Kommunikationsstrategien am Wirken, die von Jugendlichen nur sehr schwer identifiziert werden können als etwas, das keinen positiven, sondern vielleicht einen negativen Effekt für mich haben könnte.
Es wäre möglich, darauf zu reagieren und Jugendliche, also Menschen, bei denen sich der moralische Kompass gerade ausbildet, hier gezielt zu sensibilisieren. Doch passiert das?
Das ganze Medienkompetenzthema spielt in der deutschen Lehrerbildung einen verschwindend geringen Anteil. Da geht es immer noch viel, viel stärker um fachliche Expertise und das ist aber mein persönlicher Eindruck, wenn es um Medienkompetenz geht, geht es ganz häufig eher um technische Fähigkeiten. Aber all das, was mit sozialen Fähigkeiten oder aber auch mit der Selbstkompetenz, mit der Reflexion über mein Nutzungsverhalten, meine Regeln, meine Moralvorstellung im sozialen Raum zu tun hat, das nimmt einen relativ kleinen Anteil in der Ausbildung ein und ich denke auch in der Schule als solches.
Nicht zuletzt sollten aber auch die Betreiber der Online-Plattformen in die Pflicht genommen werden, findet Jay Fern Bevel. Zum einen müssten sie gezwungen werden, ihre Daten der Forschung zugänglich zu machen. Denn nur so lasse sich herausfinden, wie sehr soziale Medien den moralischen Kompass der Menschen tatsächlich beeinflussen. Wichtiges Wissen für passgenaue Aufklärungskonzepte. Zum anderen seien härtere Regulierungen nötig, um Hassbotschaften und Fake News von den Plattformen zu verbannen. Und Fern Bevel ist bei weitem nicht der Einzige, der einen Knigge für soziale Medien fordert.
Andere Technologien wurden ebenfalls reguliert. Als wir die ersten Autos entwickelt hatten, herrschte eine Zeit lang Chaos. Und dann haben wir Straßen gebaut und die Leute mussten einen Führerschein machen, um ein Auto zu fahren. Weil wir wussten, dass es für sie und andere potenziell riskant war. Und deshalb denke ich, dass wir diese Art von historischen Beispielen nehmen müssen, um darüber nachzudenken, wie wir soziale Medien reformieren können. Es ist ja ein recht neues Phänomen und wir verstehen noch nicht alle Auswirkungen, die sie haben. Aber wir sollten uns ein paar Gedanken darüber machen, wohin wir damit wollen.
Denn klar ist, die sozialen Medien haben nicht nur ihre schlechten Seiten. Bewegungen wie MeToo wären ohne sie nicht möglich gewesen.
Ich finde, Fridays for Future ist eine tolle Bewegung. Black Lives Matter, auch so eine Bewegung, die sich vor allem über soziale Medien organisiert hat, Proteststimmen gesammelt hat, zusammengetragen hat, wo man gesehen hat, dass Jugend per se auch politisch interessiert ist. Die Frage ist halt, mit welchen politischen Themen ist es verbunden? Aber das kann genauso gut auch in eine gefährliche Richtung abdriften, wenn man über extremistische Äußerungen, Radikalisierungsprozesse oder Ähnliches nachdenkt.
Denn was sich hauptsächlich auf TikTok und Co. abspielt, bereitet Jay van Bevel Kopfzerbrechen.
Wir sollten uns genaue Gedanken über das Design sozialer Medien machen. Soziale Normen und Regelungen, die helfen, die positiven Seiten zu verstärken und die negativen zu minimieren. Ich habe keine einfachen Antworten, wie man das lösen könnte. Aber es sollte einen Austausch zwischen den Betreibern der Plattformen, Politikern und den Beteiligten geben. To actually engage with
the stakeholders. Soziale Normen für soziale Medien also. Christine Westerhaus hat berichtet über Social Media und ihren Einfluss auf das, was manchmal ja der innere moralische Kompass genannt wird. Der 1. März 2020. An diesem Tag ist in Deutschland die Masernimpfpflicht in Kraft getreten. Sie gilt für Kita- und Schulkinder sowie für die Angestellten in Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen. Ein Thema mit Aufregerpotenzial. Und es gab auch emotionale Diskussionen. Auch der Deutsche Ethikrat veröffentlichte eine Stellungnahme. Doch dann verdrängte die beginnende Pandemie die Masernimpfpflicht aus den Nachrichten der Öffentlichkeit. Und es folgten die Debatten über eine Corona-Impfpflicht, allgemein und einrichtungsbezogen. Da lohnt der Blick zurück. Was kann eine Impfpflicht eigentlich bewirken? Dazu, am Beispiel der Masern und eben Deutschland, ist jetzt eine neue Studie erschienen. Und Volkert Wildermuth hat sie sich angeschaut.
Für die einen ist es ein kleiner Pieks, der Leben rettet. Andere sprechen von Körperverletzung. Welche Meinung überwiegt, untersucht Sozialepidemiologin Julia Neufeind aus dem Fachgebiet Impfprävention am Berliner Robert-Koch-Institut zusammen mit Forscherinnen aus Erfurt und München.
Das sind so etwa 3/4 der Befragten, die sagen, dass sie durchaus eine Impfpflicht im Schul- und Kita-Alter befürworten würden und das so um die 10% der Leute, die das ablehnen.
An der Online-Umfrage nahmen bundesweit über 4.800 Eltern ein halbes Jahr nach der Einführung der Masernimpfpflicht teil. Diese hat tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielt, wie die ganz aktuelle Auswertung der Impfquoten zeigt.
Für die zweite Dosis ist die Masernimpfquote Kindern im Alter von 24 Monaten gestiegen von bisher ca. 70%, dann eben auf 75% im Jahr 2020, also dem ersten Jahr des Inkrafttretens des Masernschutzgesetzes. Und dann weiter auf 80% geimpfter Kinder im Jahre 2021.
Thorsten Rieck von der Abteilung Infektionsepidemiologie des RKI.
Von daher kann man, denke ich, schon ganz klar sagen, dass diese Effekte, die wir hier beobachten, eben genau in den Jahren 2020 und 2021, seitdem also die Masernimpfpflicht in Kraft getreten ist, dass die konkret eben auf dieses Masernschutzgesetz zurückzuführen sind.
Klingt gut, es gibt allerdings eine Einschränkung. Bei Schulkindern sind die Impfquoten kaum gestiegen. Das Masernschutzgesetz hat wohl vor allem zögerliche Eltern dazu gebracht, die Impfung ihrer Kinder vorzuverlegen, um sie in die Kita geben zu können. Wirkliche Impfverweigerer dagegen blieben bei ihrer Position. Die Wirkung des Gesetzes könnte auch durch Wissenslücken eingeschränkt worden sein. Hier gibt es eine wichtige soziale Dimension.
Tatsächlich sehen wir dann in den Daten, dass das Wissen gerade bei Eltern mit höherer Bildung und höherem Einkommen ein halbes Jahr nach Einführung der Impfpflicht größer ist als bei solchen Eltern mit mittlerer und niedriger Bildung bzw. Einkommen. Dass es hier also potenziell eine Ungleichheit gibt.
Dass Gesundheitswissen auch eine Frage der Bildung und des Einkommens ist, zeigt sich auf vielen Feldern. Wichtige Informationen sind entweder nicht zugänglich oder nicht verständlich. Deshalb spielen soziale Faktoren bei der Krankheitslast und auch der Sterblichkeit eine große Rolle. Diese Folgen zeigen sich meist erst nach Jahren oder Jahrzehnten. Die Wissensunterschiede bei der Masernimpfpflicht haben aber potenziell unmittelbare Auswirkungen.
Nein, das ist natürlich relevant, weil das Masernschutzgesetz, das impliziert ja auch potenzielle Sanktionen.
Wenn Kinder beim Schuleintritt noch nicht gegen Masern geimpft sind, können Geldbußen bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Wegen der Wissenslücken treffen solche Sanktionen dann eher Familien mit niedrigerem Einkommen oder geringerer Bildung. Julia Neufeind wiederholt eine alte Forderung aus der Public Health Forschung. Gezielte Aufklärungskampagnen.
Gesundheitsinformationen so einfach wie möglich, so auffindbar wie möglich zu machen, halt auch auf die Leute zuzugehen, die Leute da anzusprechen, wo sie auch sind. Das sind jetzt so allgemein Plätze, aber im Grunde denke ich, so trägt man dazu bei, dass man letztlich auch die erreicht, die in Gefahr sind, eben so ein Stück weit hinten runterzufallen.
Daran hat es aber gefehlt, vor allem, weil die Gesundheitsinstitutionen durch die Corona-Pandemie überlastet waren. Dabei wäre eine Informationskampagne gerade bei der Einführung einer Impfpflicht entscheidend, weil die von einigen und gerade auch von Eltern mit geringem Einkommen als Einschränkung ihrer Freiheit erlebt wird.
Man beschreibt das mit diesem Begriff Reaktanz, dass Leute, die sich halt eben ärgern und das als Freiheitseinschränkungen empfinden, dass die möglicherweise versuchen, ihre Freiheit sich woanders zurückzunehmen.
Konkret könnte das bedeuten, wer sich zur Masernimpfung gedrängt sieht, verzichtet eher auf andere Impfungen, bei denen es keine Sanktionen gibt.
Was wir in den Daten sehen, ist, dass je mehr die Leute sich über die Impfpflicht ärgern, umso geringer ist die Bereitschaft, die eigenen Kinder gegen andere Erkrankungen zu impfen. Und umso geringer ist auch die Bereitschaft, in Zukunft quasi die Impfintention für andere Impfungen.
Und das geht nicht etwa auf eine schon vorher bestehende Impfskepsis zurück, sondern scheint tatsächlich eine Reaktion auf den Druck der Impfpflicht zu sein. Das zeigt die Auswertung der Umfragen. Wie groß der Einfluss des Ärgers über die empfundene Freiheitseinschränkung tatsächlich ist, lässt sich schwer abschätzen. Denn die Impfpflicht führt auch dazu, dass einige Familien noch einmal mit der Kinderärztin über dieses Thema sprechen und dann auch offen für weitere Impfungen werden. Dieser Effekt scheint zu überwiegen, beobachtet Thorsten Rieck, besonders bei den Mumps-, Röteln- und Windpockenimpfungen.
Bei anderen Impfungen, wie beispielsweise die Sechsfachimpfung für Säuglinge, da sehen wir leichte Anstiege zum Jahre 2020 und 2021 hin, aber auf geringerem Niveau.
Echte Impfgegner wird man auch in Zukunft nicht überzeugen. Umso wichtiger wäre es, Familien aufzuklären, die nur zögern, und zwar so, dass sie die Informationen wirklich erreichen. Julia Neufeind.
Eine Impfpflicht, die ist jetzt kein Selbstläufer, sondern die sollte immer begleitet werden von einer guten Kommunikation. Also zu erzählen, warum machen wir das, was wollen wir damit erzielen, wo stehen wir da, also so eine Form von Transparenz, Rechenschaft ablegen und so weiter. Das ist sicherlich gut und das ist sicherlich was, was man kontinuierlich weitermachen kann.
Volkert Wildermuth über die psychologische und soziale Dimension des Masernschutzgesetzes. Und erschienen ist die Studie Anfang Oktober im Fachjournal BMC Public Health. Das war's für heute mit den Antworten, aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit. Und die Musik in der Sendung, das war heute die Jazzpianistin Mariali Pacheco. Sie stammt aus Kuba und lebt schon seit einigen Jahren hier in Deutschland aus ihrem neuen Album Reload. Es erscheint morgen.